Podcast Folge 10, das Dschungelbuch.
Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Audiokommentar-Podcast mit meinem heutigen Gesprächspartner, über den ich mich sehr freue. Er ist schon zum zweiten Mal hier. Hennes Bender, herzlich willkommen.
Guten Tag, hallo über dieses Internet jetzt. Ja, nicht in echt, sondern geht ja nicht anders.
Wir sehen und hören uns, aber wir können uns nicht berühren.
Aber es geht. Das ist das Geile, es geht. Wir können das machen, weil wir 2020 leben. Bei der ganzen Scheiße, da darf man nicht vergessen, dass wir total privilegiert sind, dass wir diese ganze Technik haben, womit wir kommunizieren können, womit wir Sachen machen können, streamen können und so weiter.
Ja.
Und ich will jetzt nicht sagen, ich bin guter Dinge, aber ich bin vorsichtig hoffnungsvoll, dass man eine gewisse Normalität im Laufe dieses Jahres noch erreicht.
Gut, mit der ganzen Scheiße meinst du das Coronavirus? Das müssen wir vielleicht dazu sagen.
Nee, ich meine, dass Bayern München wieder Meister geworden ist. Natürlich meine ich das Coronavirus.
Vielleicht hört ja jemand diesen Kommentar erst 2030 und dann ist das längst Geschichte. Und weißt du, da haben wir längst die nächste Seuche.
Du denkst natürlich größer. Ja,
ja immer, klar. Natürlich.
Ja, und wahrscheinlich sieht das jemand während der Zombie-Apokalypse. Und sagt, oh, ja, gut, aber
stimmt. 2020. Was redet der Bender, die ganze Scheiße hier, die ganzen Zombies überall. der Film, den wir heute besprechen wollen, wir kommen mal zum Thema, den haben wir noch gar nicht genannt, das ist das Dschungelbuch von 1967. Stimmt doch, oder? Ich glaube 67.
Ja. 67, ein Jahr vor meiner Geburt. Ich dachte immer, es wäre 68, aber es war 67.
Ja. 67, was war da noch? 67? Ich glaube, meine Eltern haben sich da kennengelernt. Also auch für mich ein nicht unwichtiges Jahr.
Naja, also ich meine, ich bin gezeugt worden 1967. Insofern ist es schon auch ein wichtiges Jahr für mich. Ich kam 68 auf die Welt, das heißt, meine Eltern müssen irgendwann mal im Mai oder so.
Ja. Sehr innig gewesen sein.
1967. Die müssen sich sehr lieb gehabt haben und dann kam ich halt neun Monate später dann auf die Welt.
Ja.
Aber es war ja auch so, heute starten Disney-Filme ja sehr, sehr oft zeitgleich, also wie Filme generell zeitgleich starten weltweit.
Ja.
Und es kann natürlich sein, dass Dschungelbuch tatsächlich erst 1968 in Deutschland ins Kino kam.
Ja, da gehe ich sogar schwer von aus, dass das erst ein
das
Jahr
war, ist ja
war.
Heute anders. Heute durch die Distribution und auch natürlich durch das Internet starten Filme ja weltweit oft zeitgleich.
Ja.
Obwohl manche Disney-Filme und manche Pixar-Filme ja doch später rauskommen in Deutschland. Ich weiß noch, vor 2 Jahren bin ich extra nach Holland gefahren, nach Venlo, um mir die Unglaublichen 2 anzugucken.
Okay.
Weil der da schon lief im Original und der kam erst im Herbst irgendwie
das war ungewöhnlich.
Deutschland raus.
Das ist wirklich ungewöhnlich.
Ne? Ja, da bin ich mal eine Stunde nach Holland gefahren, um mir einen Film anzugucken. Kann man machen.
Kann man machen. Ja, ich bin früher 3 Stunden nach Holland gefahren, um mir Videos zu kaufen, die man hier nicht kriegte. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja, klar, natürlich. Ich meine, warum sind wir damals nach London gefahren, mit einem Bus mit Plastiktüten voller Videokassetten zurückgekommen?
Natürlich,
ne?
Ja.
Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Ja. Gut.
Die Opas erzählen vom Krieg.
Das heißt, die Stimmung stimmt schon.
Sehr schön.
Wir legen los, würde ich sagen. Also, Dschungelbuch. Für uns beide ein nicht unwichtiger Film. Darüber können wir jetzt sprechen und über andere Sachen auch. Ich leite den Countdown ein und beim Klickton wird der Film wie immer gestartet. Viel Vergnügen. 3, 2, 1. Walt Disney Pictures. Ist dir übrigens aufgefallen, Hennes, dass seit einer bestimmten Zeit das Walt nicht mehr genannt wird, dass immer nur noch Disney genannt wird?
Nee. Du, mein Problem ist, dass ich gar nichts sehe. Ich sehe mich jetzt still hier, irgendwie so, ein Still von mir, aber ich sehe den Film nicht.
Ja, warte mal einen Moment.
Kannst du mir vielleicht, also du siehst jetzt gerade diesen wunderbaren Vorspann mit den Gemälden, mit den Landschaftsgemälden. Das sind
Storyboards quasi, ne? So mehr oder
weniger. Nee, das sind nicht Storyboards, tatsächlich die Bilder, die im Film auch verwendet werden. Jetzt sehe ich was.
Gut.
Genau, jetzt sehe ich was. Und das ist natürlich absolut wunderschön, wie der Film beginnt mit dem Buch. Und das Buch klappt auf. Und hast du eigentlich das Original jemals gelesen von Rudyard Kipling?
Vor vielen Jahren, ja.
Was sagst du denn dazu? Weil für mich ist das Dschungelbuch natürlich nichts anderes als der Film beziehungsweise die Schallplatte, die ich damals hatte und immer noch habe und die ich ja komplett auswendig kann, wie viele meiner Generation. Man muss nur mal mit Jochen Malmsheimer sprechen. Der kann den Film komplett auch auswendig und wir haben schon den einen oder anderen Abend verbracht, in dem wir uns Dschungelbuch-Zitate um die Ohren gehauen haben.
Großartig.
Was dazu geführt hat, dass ich dann irgendwann mal so mit Mitte 20 mir mal das Dschungelbuch mal, ich glaube, es gab eine 2001-Edition, also von dem Verlag 2001, von der, den es ja auch immer noch gibt. Und da gab es eine komplette Rudyard Kipling-Gesamtedition, wo das Dschungelbuch auch drin war. Mhm. Das habe ich gelesen. Was sagst du denn zum Original?
Also man muss zunächst mal sagen, dass das Original ja eigentlich eine Sammlung von kürzeren Geschichten, um nicht zu sagen Kurzgeschichten ist eigentlich. Ne? Es ist ja eine sehr episodische Struktur. Und das ist ja schon mal was, was sich so ein bisschen vom Disney-Film unterscheidet. Dazu kommt noch, dass einige Figuren im Film anders charakterisiert wurden, als sie bei Kipling sind. Ich nenne zum Beispiel die Schlange K, die ist im Buch, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, eigentlich eine freundliche Schlange, die eigentlich mit Mowgli auch zusammenarbeitet und so und ihm hilft. Baloo der Bär ist so ein alter, weiser Bär, der gar nicht so dieses etwas der Knallchargenhaftige hat, wie hier bei Disney.
Der Kumpel schlechthin.
Genau. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, wenn wir von dem Dschungelbuch sprechen, meinen wir das Dschungelbuch 1 und 2 von Kipling. Ne? Es gibt ja zwei Dschungelbücher.
Es gibt zwei, ja, genau.
Und das zweite und hat mich, bitte?
Ja, nee, sag. Nee,
also, dass mir das zweite eigentlich besser gefällt noch als das erste inzwischen, muss ich sagen.
Es ist natürlich halt dieser Kolonialismus ist da natürlich drin. Das ist natürlich, darf man natürlich auch nicht vergessen, war die Zeit und so weiter. Und ich fand es sehr schwierig zu lesen, vor allen Dingen, weil ich einfach so sehr stark geprägt worden bin durch Disney und durch allein diese Szene jetzt. Guck mal, Bagheera ist im Buch ja eine Frau, ne? Ist ja ein Mädchen.
Ja, richtig. Genau.
Ja, das ist ja auch später nicht verändert worden. Also wenn ich an den John Favreau-Dschungelbuch denke, über das wir auch gerne noch sprechen können, hätte man ja sagen können, okay, jetzt ist Bagheera ist jetzt tatsächlich ein Weibchen, aber es war einfach ein Ding. Die Art und Weise, wie hier die Zeichnungen und der Vordergrund, diese Pflanzen, die darunter hängen, mit diesem unfassbar gemalten Hintergrund korrespondieren und zusammenhängen, ist, wie ich finde, in der Geschichte von Disney unerreicht. Das ist für mich so das Schönste, was ich je gesehen habe.
Ja, das bezeichnet auch gerade dieser Stil, so eine gewisse Ära in den Disney-Studios.
Die Wolfgang-Reitermann-Ära.
Das ist meine Ära, also mit der bin ich mit Disney sozialisiert worden, ganz klar.
Also definitiv Wolfgang-Reitermann oder Reitermann also Sachen gemacht wie The Sword and the Stone, also Merlin und Mim, die Hexe und der Zauberer. Man sieht ganz genau die Handschrift, man sieht das bei Aristocats, man sieht das bei Robin Hood, bei Bernard und Bianca. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er bei Taran und der Zauberkessel auch noch dabei war. Diese ganzen End-60er, 70er Disney-Filme, natürlich die Hexe in ihrem fliegenden Bett, natürlich das Fußballspiel, der ganze Zeit, dieses leicht raue, schraffierte, der Umrisse ist ganz stark. Man sieht, dass das wirklich gezeichnet ist und dass da jemand mit der Hand. Und was mir aufgefallen ist, wenn man wirklich mal, das Dschungelbuch ist ja ist ja oft rausgekommen. Ich erinnere mich daran, dass ich 1993 in New York war. Und da gerade an dem Tag, bevor ich gefahren bin, das Dschungelbuch auf Videokassette rausgekommen ist, das habe ich mir gekauft, damals noch, natürlich NTSC, habe mir dann an der Uni, ich habe ja Theater, Film und Fernsehwissenschaft studiert, habe dann gesagt, ich muss das überspielt bekommen von NTSC auf PAL, das wurde dann auch anstandslos gemacht und war also einer der ersten überhaupt in Deutschland, der das Dschungelbuch auf VHS hatte, natürlich mit der englischen Originaltonspur. Im Dezember ist es dann in Deutschland rausgekommen auf VHS. Guck dir diese Bilder an, das ist fantastisch. Hammer. Das ist diese Tiefe, das ist einfach. Und es ist ja vor allen Dingen, es ist ein Film, der ja sehr horizontal funktioniert. Also es geht sehr, sehr nach rechts und links, so wenn man mal guckt. Also es geht nicht irgendwie, sie hatten ja auch gar nicht die Möglichkeit, so in die Tiefe reinzugehen. Was sie am Anfang so ein bisschen simulieren mit diesen Fahrten, so dieses Reinfahren und so.
Ja. Hier diese Szene, Entschuldigung, dass ich gerade unterbreche.
Ja,
diese Szene, wo Mowgli von den kleinen Wölfen da abgeschleckt wird, das ist so eine Schablone, die benutzt also Disney in der Reitermann-Ära sehr häufig. Die sehen wir in.
Das ist bei Taran, bei Merlin und Mim.
Da
ist
definitiv.
Es auch, dann sind es, Dann sind es die Hunde. Da gibt es ein ganzes YouTube-Video zu diesen Schablonen. Das sind natürlich abgefilmte Menschen, die dann überzeichnet worden sind, also im wahrsten Sinne des Wortes überzeichnet worden sind. Und das ist ganz oft verwendet worden, also sehr oft recycelt worden. Wenn Mowgli durch den Dschungel sich schleicht und diese Äste weghaut, das siehst du später dann auch bei Penny, bei Bernhard und Bianca. Und uns war das damals total egal, kann ich sagen.
Ja, natürlich.
Heute würde man sagen, was haben die sich dabei gedacht, die faulen Säcke? Da haben einfach das nochmal abgemalt, nochmal abgezeichnet, Schablone drüber, fertig.
Ja.
Aber das war gang und gäbe damals.
Ich musste sogar sagen, dass ich das irgendwie als fast befriedigend empfunden habe, das entdeckt zu haben damals als Kind.
Da war
man so zu Hause. Ach, das ist dasselbe Haus, wo auch Robin Hood raus ist und Hexe und der Zauberer und so. Irgendwie fand ich das cool. Genauso wie dieselben Sounds bei Europa, zum Beispiel bei den Hörspielen. Hat mich
wenn immer die Tür aufging oder der Schrei.
Oder eine Steinlawine irgendwo runter.
Oder das Auto quietschte und so. Ne? Ja, das war das Gleiche. Ja, aber das war auch natürlich, du hast es natürlich gesehen, damals gab es ja das Internet nicht, wir haben uns ja nicht teilen können, sondern man hat das für sich selber rausgefunden. Und das Dschungelbuch ist für mich ja auch wirklich, auch dadurch, dass ich die Platte rauf und runter gehört habe und auswendig kann, immer noch auswendig kann, meins. Das gehört mir. Das Dschungelbuch ist eigentlich meins. Und wenn ich dann Leute getroffen habe, die es auch auswendig können, dann habe ich so, das war wie so Freimaurer.
Ja, darf ich ein Zitat von dir an dieser Stelle gerade anbringen?
Du hast dich etwa vorbereitet, mein Lieber.
Mache ich sonst nie, nur heute. Nein, es ist auch ein Zitat aus unserer Korrespondenz, bevor wir diesen Kommentar gemacht haben. Da habe ich dich gefragt, Hennis, wie sieht's aus? Dschungelbuch, hast du Lust? Und da kam nicht etwa zurück, ja oder nein, was schrecklich gewesen wäre, sondern es kam zurück, mein absoluter Lieblingsfilm. Und das habe ich als ja interpretiert.
Ja, ist es auch. Es ist natürlich der Film, der für mich persönlich ganz wichtig ist. Ich glaube, es war der erste Film, den ich jemals im Kino gesehen habe.
Okay.
Glaube ich, weiß ich nicht, in meiner Wahrnehmung ist es so, es ist der Film, den ich auf jeden Fall am häufigsten im Kino gesehen habe, denn Disney-Filme kamen ja alle 7 Jahre wieder.
Mhm. Ja, das
die
ist
kamen ja alle 7 Jahre
Zyklus,
wieder ins Kino. Genau. Deswegen, als dann, ich habe gerade eine Dokumentation gesehen, auch über die 80er Jahre, bei Disney Plus, wo es einige sehr, sehr, sehr interessante Dokumentationen gibt, unter anderem auch über die Sherman-Brüder, die ich gestern noch gesehen habe. Sherman Brothers, die ja diesen Film und auch diese ganze Lifetime-Era natürlich auch mit ihrer Musik geprägt haben.
Ja, bei diesem Film unterstützt von George Bruns, der den Score gemacht hat.
Genau, den wunderbaren Score, dazu muss ich gleich auch noch was sagen. Aber probier's mal mit Gemütlichkeit, ist ja nicht von den Dingsbildern.
Von Terry Gilkison.
Ganz genau, richtig. Ja. Guck doch mal an, wie plastisch da jetzt dieser Baum gemalt ist. Da brauchst du doch kein 3D. Das ist doch absolut fantastisch. Nee, das ist wie das Licht auf den Ast fällt. Das ist alleine die Hintergrundbilder. Das ist ja mehr als ein Hintergrund. Das ist Kunst. Da bewegen sich wunderbar animierte, auch wie Bagheera sich bewegt und streckt und das Katzenhafte auch später bei Shere Khan natürlich. Mhm. Jetzt kommt K. Diese wunderbare, großartige.
Ja, es ist immer so eine, also von der Ästhetik her, so eine Mischung aus Realismus, wie ich finde, wie du gerade sagst, mit dem Baum, mit dem Lichteinfall und diesem Comichaften. Ja. Und diese Mischung, die ist unglaublich gut gelöst. Also die akzeptiert man voll und ganz als neuen Realismus sozusagen.
Ja, das ist diese Disney-Magie. Das ist diese Disney-Magie, die auch später dann natürlich bei Robin Hood und diese ganzen Dinge. Wenn ich schlecht drauf bin, dann gucke ich mir einen Wolfgang Reitermann-Film an und dann geht es mir gut.
Ja.
Total, das ist einfach so.
Total. Ja. Das hat aber auch mit der Musik zum Teil zu tun, die ja sehr jazzig immer ist bei Reitermann
ja.
in den Filmen.
Ne? Ja.
Ist ja heute unvorstellbar. Aber bei Disney.
94, oder ich glaube etwas früher, war ich in Köln bei Saturn, da kann man ruhig Werbung machen, weil das war, glaube ich, der einzige Saturn in Deutschland. Wenn man früher nach Köln gefahren ist, hieß es immer, ach, kannst du mir von Saturn was mitbringen? Also der einzige Grund, nach Köln zu fahren, war nicht etwa der Dom oder irgendwelcher Medienquatsch, sondern wirklich, dass man nach Saturn gegangen ist. Und die hat natürlich auch diese ganzen Importe. Und da habe ich, glaube ich, für 40 oder lass es 50 Mark damals gewesen sein, Anfang der 90er, den Soundtrack vom Dschungelbuch gekauft auf CD. Habe ihn auch irgendwo noch natürlich. Und da war noch ein Interview drauf mit den Sherman Brothers als Bonus.
Krass.
Und der ganze Score und noch Outtakes, zwei Outtakes waren noch drauf. Ein Lied, das Baloo singen sollte und nicht gesungen hat. Mhm. Und noch ein Lied, was das Car-Lied, was ja recycelt wurde von den Sherman-Brüdern von Mary Poppins.
Ja, richtig.
Genau.
Das ist ja so.
Ja.
Absolut.
Das kommt so, ja.
Ja, ja.
Aber Car ist jetzt schon da, jetzt wird schon mal ein Antagonist schon mal eingeführt, der ja ein lustiger Antagonist ist. Also Disney hat natürlich diese ganzen, ne, man hat diesen ultrabösen Antagonisten, aber dadurch, dass die Bösewichte halt auch gesungen haben, auch später Scar in König der Löwen, hat man immer noch einen Bezug zu denen und man freut sich so. Das ist übrigens jetzt eine Stelle, die auf der Platte nicht drauf war. Die Platte, die Vinylplatte hatte ja nur, weiß nicht, 45 Minuten und so weiter. Der Film ist 80 Minuten lang. Das heißt, die Teile, die ich nicht gehört habe, die habe ich natürlich später im Kino und auf Blu-ray und auf DVD immer noch besonders hart abgefeiert, weil ich sie eben halt nicht auswendig konnte.
Lass uns mal über diese Platte noch länger sprechen. Du meinst jetzt wirklich den O-Ton des Films oder meinst du dieses Hörspiel mit Walter Giller? Und Jens
Nein, das kam später. Das kam später. Das Hörspiel mit Walter Giller kam später. Die habe ich alle gar nicht, weil ich bin ja, wie gesagt, 68er und habe diese ganzen Disney-Platten noch im Original. Also da ist der Originalton, die Originalmusik.
Ja.
Joachim Kadenbach, der ja hier den Bagheera spricht, macht den Erzähler.
Mhm.
Und die Platte beginnt mit dem, was für eine ikonische Aufnahme das jetzt ist.
Guck dir
das mal an.
Ganz
das ist fast unfassbar.
Mhm.
Die Platte beginnt mit Dschungel. Wie viel Fantasie und wie viel Zauber liegt in diesem Wort? Das kann jeder, der jetzt kommt Colonel Harty.
Ah, jetzt kommt Harty.
Das ist auch unfassbar.
Gesprochen von dem großartigen Martin Hirte.
Warum sagst du das, was ich gerade sagen
Es tut wollte? Mir leid.
Martin Hirte, Great Minds Think Alike, auf Deutsch zwei doofe, ein Gedanke.
So ist das.
Der unfassbare Martin Hirte, auch aus ganz vielen Fernsehserien, gehörte auch zu dieser ganzen Berliner Synchron-Clique. Natürlich wurde dieser Film, dieser Disney-Film, bearbeitet, das deutsche Drehbuch, das deutsche Synchronbuch und die deutsche Synchronregie von niemand Geringerem als Heinrich Riethmüller, den man nicht hoch genug loben kann. Heinrich Riethmüller kennen viele ja nur durch seine Tätigkeit bei Hans Rosenthal, bei Dalli Dalli als musikalischer Leiter, aber er ist derjenige, der die ganzen Disney-Filme eingedeutscht hat und er hat vor allen Dingen die Songtexte komplett kongenial eingedeutscht. Und
großartig.
Das ist ein unsung Hero, wie man das so sagt, ein unbesungener Held, den man einfach nicht hoch genug loben kann. Und Martin Hirte gehörte auch zu dieser Berliner Synchron-Klitsche-Klicke, die ja die ganzen Disney-Filme komplett geprägt
hat. Ich glaube, Riethmüller hat auch für, lass mich nicht lügen, aber ich glaube, für Pinocchio, Bambi und Susi und Strolch komplett neue Synchronfassungen auch erstellt. Die waren ja schon mal in den 50ern, beziehungsweise Pinocchio in den 40ern schon mal synchronisiert worden. Ursprünglich Bambi ja mit Horst Buchholz zum Beispiel. Das ist der Part, den dann später Oliver Rohrbeck als Klopfer übernommen hat
bei Riethmüller. Ja, ja, und ich glaube, Frank Elstner war irgendwie auch mit dabei.
Ich meine, es auch mal gelesen zu haben, ja.
Ja. Also es gibt viel. Ich bin ja eigentlich kein Freund von Neusynchronisation. Ich liebe ja zum Beispiel auch, Wolfgang Reitermann hat ja auch Winnie the Pooh gemacht.
Ja.
Und davon habe ich natürlich auch die Platte mit Walter Groß als Winnie the Pooh. Und wenn man heute Winnie the Pooh hört, dann denkt man natürlich bei Ferkel sofort an den wunderbaren Santiago Ziesmer, der das kleine Ferkel entspricht. Aber ich bin ja damit groß geworden, dass das wirklich die alte Synchro war. Und für mich ein Riesenverbrechen war zum Beispiel die neue Synchronisation von Ariel, die Meerjungfrau. Mhm. Das war für mich, das ging gar nicht.
Ja.
Das hat man jetzt auf Blu-ray wieder, das kann man jetzt wieder zum Glück gucken.
Mhm.
Genau. Und,
ja, aber einen Grund gibt es dennoch nicht dafür, dass das überhaupt getan wurde.
Naja, die wollen das dann nochmal neu verkaufen, einfach so. Jetzt mit neuer Synchro, jetzt mit neuen Liedern.
Okay. Ja.
Und das darf man zum Beispiel beim Dschungelbuch gar nicht machen.
Nein, das wäre ein Sakrileg. Also, Edgar Ott beispielsweise, die ganzen Leute, die noch kommen, die auch gar nicht mehr da sind zum Teil, die sind hier wirklich verewigt.
Natürlich viel. Car wurde gesprochen, kurz gerade von Erich Kästin auch.
Ja.
Das sind so Stimmen, die man aus deutschen Serien kennt, aus Serien kennt, die deutsch synchronisiert worden sind und vor allen Dingen natürlich aus den Disney-Filmen. Martin Hirte auch absolut fantastisch. Diese Persiflage auf das Militär ist dieses Rausstrecken der das, wenn man das lesen will, natürlich so, so ein bisschen was von vom Nazi-Gruß auch, ne? Der ausgestreckte Arm.
Ja, sicher.
Aber es ist vor allen Dingen, das Dschungelbuch ist unfassbar lustig und unfassbar atmosphärisch. Die Hintergründe. Was mir aufgefallen ist, wirklich, wenn man das Dschungelbuch mal irgendwann mal nochmal remastern sollte, würde. Was ja manchmal vorkommt, dass Filme neu abgetastet werden und bereinigt werden. Die ganzen Figuren haben alle keinen Schatten.
Oh, okay.
Das ist mir mal aufgefallen. Ja. Da könnte jetzt natürlich einer hergehen, siehst ja aus wie ein Beetle. Zack, und ist die Frise ab. Und zack, ist er ein GI. Und da kommt Winifred. Winifred, habe ich immer gedacht, ist ein Mann, aber ist natürlich ein weiblicher Name. Ja. Aber wie süß ist dieser kleine Elefant, der einfach nur hinreißend ist und mit seinen Tatzen da. Ich war ja sehr gespannt auf die Verfilmung von Jon Favreau vom Dschungelbuch, was ja auch zu den ersten Real, in Anführungszeichen Realverfilmungen gehörte, die Disney angeleiert hat, also noch vor König der Löwen und Dumbo und Aladdin und hast du nicht gesehen. Mhm. Wie fandst du denn den Jon Favreau-Dschungelbuch?
Ja, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, was ich sage. Ich sitze ja hier mit einem absoluten Dschungelbuch- Freak, kann man ja fast sagen.
Ja, sag ruhig.
Also mein erster Eindruck war nicht so schlecht, wie ich befürchtet habe, muss ich ganz ehrlich sagen.
Genau das habe ich aber auch gedacht. Ich habe mich sogar gefreut, weil er natürlich auch, er hat erst das ganze Ding anders angegangen und hat viele Hommagen da drin gehabt. Der ganze Anfang, wenn man sich die Blu-ray anguckt mit dem Audiokommentar, ist eine ganze Hommage. Der ganze Anfang ist eine Hommage an Bambi natürlich. Mhm. Also Jon Favreau ist jemand, der seinen Disney auch kennt. Ich fand dann im Vergleich dazu den König der Löwen dann zum Beispiel 1:1 abgefilmt. Das habe ich zum Beispiel überhaupt nicht gebraucht. Ja. Aber beim Dschungelbuch gab es einfach sehr, sehr viele schöne neue Ideen und neue Interpretationen. Da war auch der Cast war großartig. Also Baloo, der Bär von Bill Murray sprechen zu lassen, war genial. Scarlett Johansson als Scar kommt ja viel früher im Film vor und so.
Oder King Louis, der diesmal wirklich eine ja fast gruselige Figur
darf. Wie im Buch.
Wie im Buch. Absolut.
Im Buch ist er super, super gruselig. Ja. Und natürlich ist dieses Dschungelbuch das Disney-Dschungelbuch. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Und das ist, wer Disney nicht mag, der wird diesen Film auch. Aber ich kenne keinen, der das Dschungelbuch nicht mag.
Also es ist ja immer so, also wenn man Disney kritisiert dafür, das hat ja nie was mit den Vorlagen zu tun, bla bla bla. Das gehört meiner Meinung nach inzwischen schon so zur Ästhetik von Disney überhaupt. Das, also Disney hat ja damit angefangen, europäische Märchen nach Amerika zu transportieren und hat die eben veramerikanischt, muss man in dem Fall vielleicht sagen.
Die haben das quasi erfunden mit Schneewittchen,
genau.
Don Röschen und dem absolut großartigen Don Röschen. Ich weiß nicht, ob du den als Blu-ray hast.
Ja.
Das ist der Hammer. Super. Das ist super. Unfassbar.
Das war ja damals so ein Experiment von Disney, so ein neuer Zeichenstil, der ausprobiert wurde.
Genau,
ne? Der nicht gut ankam damals. Aber
ja,
heute
die haben auch richtige Flops gehabt. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel, das ist auch wieder so ein Lehrstück, diesen Film Saving Mr. Banks, wo es um das Making-of von Mary Poppins geht, das ist, die gehen dann auch wirklich kritisch mit sich ins Gericht und sagen, so ist das damals passiert und das ist nicht ohne Streit und ohne Kompromisse abgelaufen.
Ja, man muss ja auch immer wissen, die Amerikaner haben ja in dem Sinne nicht die Märchenkultur, die wir haben. Also im Grunde ist für die sowas, also eine Person wie Walt Disney, sowas wie bei uns die Gebrüder Grimm, könnte man sagen.
Ja, genau. Ja, ja. Und Disney hat das erkannt und natürlich verkommerzialisiert. Das ist eben auch nicht anzukreiden, weil er hat ja natürlich auch mit ein paar Filmen auch später dann auch miese gemacht. Das ist ein kommerzielles Unternehmen, das darf man ja auch nicht vergessen. Und wenn sie Erfolg hatten, dann hatten sie halt richtig Erfolg.
Ja.
Und das führt dann dazu, dass ich finde, diese Bilder, tut mir leid, aber wir können darüber reden, aber wie diese Blumen da an dem Baum kleben und wie das alles, diese Bäume, diese Äste, das ist einfach
das ist
ein das ist Kunst. Das tut mir leid, das ist richtige Kunst, die da passiert. Und jetzt kommt er natürlich gleich, ne? Bagheera und Mowgli trennen sich.
Ja.
Und jetzt
alle kennen, muss man sagen. Ne? Also Baloo
jetzt kommt,
ist...
Baloo ist ja der, den man als Freund haben wollte.
Spätestens seit Captain Baloo, auch der jüngeren Generation bekannt.
Und ich meine, ich kann es wirklich auswendig, der Doobie-Doobie. Jetzt kommt erstmal dieses, boah, diese bedrohliche Musik, dieses Assknacken. Mhm. Die Kamera fährt auf Mowgli zu. Und auf einmal kommt Doobie-Doobie-Doobie-Di-Du. Ja, sing nur Doobie-Di-Du. Immer nur Doobie-Di-Du. Mir ist so Doobie-Doobie-Doobie-Doobie-Di-Du. Mir ist so, auch wie der sich bewegt. Es ist absolut fantastisch. Großartig.
Ja.
Edgar
Ott. Edgar Ott.
Wie oft muss man vor Edgar Ott auf die Knie gehen?
Jeden also Tag.
Ein Hammer. Und natürlich hat er die Figuren gesprochen, später dann auch, die quasi Baloo-Figuren waren, also den Little John in Robin Hood, der ja quasi Baloo ist.
Ja.
Aber auch natürlich Abraham de Lacy, Giuseppe Casey, Thomas O'Malley. O'Malley, der Sonnyboy, verspür ich Wanderlust.
Das war ja mein erster Disney-Film übrigens.
Auch nicht schlecht.
Meine Eltern hatten den auf Super 8 damals, die Super 8-Version.
15 Minuten wahrscheinlich.
Ich glaube 20.
So. Ja, immer. Oh, ihr habt es krachen lassen. Ja, aber da gibt es natürlich jetzt diese ganzen Diskussionen darüber, ist das jetzt irgendwie politisch noch korrekt? Da ist ja diese Katze, diese siamesische Katze.
Ja.
Hast du den Susi und Strolch gesehen auf Disney Plus?
Ja, damit tue ich mich schwerer, ehrlich gesagt.
Ja, da ist zum Beispiel dieses mit der siamesischen Katze, der Song fehlt. Und der Song ist natürlich großartig. Hm. We are Siamese, genau. If you please. We are Siamese, if you don't please.
Kenne ich nur die deutsche Version, auch ganz großartig.
Das, ja. das ist natürlich grenzwertig. Rassistisch, klar, siamesische Katzen gleichzusetzen mit Siamesen und dann sind die auch noch fies. Aber man muss das immer in dem Kontext der Zeit sehen.
Natürlich,
finde ich.
Wie jedes Kunstwerk.
Das kannst du nicht nachträglich irgendwie revidieren oder so. Und jetzt dieser Boxkampf mit den Drums, das ist so unglaublich. Es stimmt wirklich alles. Es stimmt der Hintergrund, der Vordergrund, die Zeichnung, die Mimik, die Musik, die Geräusche. Es ist Ich würde sagen, wenn der Schluss nicht wäre, ist das Dschungelbuch ein perfekter Film.
Oh, der Schluss. Lass uns über den Schluss reden. Was ist denn damit?
Der Schluss hat mir das Herz gebrochen, natürlich.
Ja.
Der Schluss hat mir natürlich absolut das Herz gebrochen.
Ach, das ist das Problem. An sich ist der okay. Ach so, ganz persönlich jetzt.
Der muss ja irgendeine Auflösung haben, der Film. Und, aber ich sag mal so jetzt, das Lied ist jetzt nicht mein Lieblingslied.
Ja.
Natürlich, ne?
Von dem
Aber
Mädel,
ich habe das damals oder? Auch als Kind, ich habe das gehasst mit dem Mädchen, genau. Und später in der Pubertät habe ich natürlich verstanden, warum Mowgli da Mowgli da so wie so ein Debiler.
Ja, sie hat schon einen Verführerblick drauf, auf jeden Fall. Ne?
Natürlich, und dann zieht sie die Nase hoch und dann sagt Baloo, der Bär, den zentralen Satz, das vielleicht der wichtigste Satz meines Lebens ist, davor musst du auf der Hut sein, die machen nur Ärger.
Oh, jetzt bin ich...
Wie Baloo jetzt so tut, als ob er K.O. geschlagen wird. Das ist vom Zeichnerischen her ein Meisterwerk. Auch da kann ich die Dokumentation empfehlen. Ich glaube, Bill und Olli auf Disney Plus.
Ja.
Über die beiden Zeichner, die
absolut.
Das ist auch absolut wunderschön. Also,
da müssen wir mal ein bisschen drauf eingehen, weil Rutger Reitherman gehört ja auch zu den berühmten Nine Old Men, wie Disney sie selbst bezeichnet hat. Also seine Urzeichner,
genau,
wenn man so will. Ne? Ollie Johnston gehört dazu, Frank Thomas, ich kriege die anderen jetzt gar nicht alle zusammen.
Entschuldigung, ikonisches Bild.
Ja.
Ikonisches Bild, Mowgli auf dem Bauch von Baloo, das ist dermaßen ikonisch.
Und
dieses Bild.
Das Knuffen, ne? Gegen die Wange. Ist auch
das cool. Knuffen, aber wie Mowgli auf ihm drauf sitzt, so eher so als so eine Art Schaukelstuhl ist.
Ja. Das ist richtig.
Da sind so viele Bilder drin, die du. Ja, sorry, aber nochmal Wolfgang Reitherman, Nine Old Men.
Ja, nee, nur, dass es halt interessant ist, dass hier noch einer von diesen Nine Old Men, also jemand der ersten Stunde, wirklich das Ruder in der Hand hatte. Ich glaube, der letzte der Nine Old Men ist 2004 gestorben oder so. Ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig. Die sind alle relativ lang dabei geblieben, haben durchgehalten sozusagen.
Mhm.
Aber Wolfgang Reitherman ist dann aufgestiegen wirklich zu einem ganz wichtigen Kopf.
Und das ist der letzte Film, das haben wir auch noch nicht erwähnt, das ist der letzte Film, an dem Disney noch seine Finger selber im Spiel hatte.
Ja, das stimmt.
Noch bevor der Film rauskam, ist er noch verstorben.
Das stimmt, ja, genau. Er war allerdings hier sehr, so sehr beschäftigt mit Disneyland in diesem Fall. Also sehr, sehr häufig war er in Disneyland unterwegs und
Ja, das war dann nochmal sein Leben. Jetzt probier es mal mit Gemütlichkeit. Natürlich, ich habe das so oft als Kind nachgespielt und nachgesungen, alleine in meinem Zimmer. Und
ich glaube
sogar, mit dem Stein, der dann
probier's mal mit Gemütlichkeit. Könnte sein, dass das sogar einer der ersten Songs ist, die ich gekannt habe. Das könnte wirklich sein, habe ich.
Was bist du nochmal für ein Jahrgang?
80.
Ach du liebe Zeit.
Also mein allererster Song war Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt von Geier Sturzflug. aber direkt danach kam das Dschungelbuch, glaube ich.
Das ist doch schön, das ist doch wunderschön. Naja, ich weiß nicht, wie du siehst. Und die Person Walt Disney ist ja auch umstritten. Das ist ja auch ganz klar. Es gibt ja auch viele, die sagen, der war ein Antisemit und der war einfach... Der hatte einen ziemlichen Hau, das muss man, glaube ich, sagen. Aber ich glaube, den musst du auch haben, um überhaupt so ein Imperium leiten zu können, ja, um auf solche Ideen zu kommen.
Aber,
und ich sage immer, ja, wenn Disney so ein Antisemit war, wieso hat er dann überhaupt mit den Sherman-Brüdern zusammengearbeitet?
Das ist richtig. Und ich glaube, also, welches Genie, und ich würde Disney als Genie bezeichnen, hat keinen Hau in irgendeiner Form. Ne?
Also, eben, genau.
Also das geht, glaube ich, Hand in Hand.
Ja, ja, aber Disney hat definitiv eine dunkle Seite gehabt, das ist ganz, ganz klar. Aber
ich glaube, er war ein großes Kind. Also er ist, glaube ich, auch sehr der typische Amerikaner. Also auch, also ein großes Kind, aber eben auch ein gefährliches großes Kind. So kommt es mir vor. Allerdings, es gibt eine ganz tolle Doku, die lief auf Arte zweimal, die dauert 4 Stunden. Walt Disney, der Zauberer. Walt Disney, the Magician. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Also,
nee, noch
die
nicht,
ist
nee,
ganz großartig. Also da erfährst du alles über die Person Walt Disney. Jeder Film wird erwähnt. Ganz, ganz toll. Also und da.
Aber es ist natürlich so, dass wenn du so Sachen aus deiner Kindheit nochmal revidierst und dann auf einmal merkst, ach, das war ja gar nicht so und der war ja irgendwie blöd und so weiter, das macht natürlich auch einem sehr, sehr viel kaputt. Aber diese Kindheitserinnerungen, dieses Gefühl, ein Kind zu sein und im Nebenzimmer sind deine Eltern und es gibt Abendessen und es gibt eine Badewanne mit heißem Wasser und du musst morgen in
die Schule. Mit heißem Wasser wäre vorteilhaft,
die du. Ja. Mit heißem Wasser. Ja, bei uns gab es heißes Wasser. Ich weiß nicht, wie es bei euch war.
Ich sitze gerne mal ohne Wasser in der Wanne, Herr Dr. Klöb.
Auch mal, kann man mal durchaus mal machen. Aber das sind natürlich genau diese Gefühle. Das heißt, das innere Kind oder das Kind in dir, das nimmst du an die Hand in dem Moment, wo du diese Filme siehst und denkst, ja, das war eine Zeit, die gut war und wo man sicher war. Und das ist natürlich in Zeiten wie diesen jetzt auch ein absolut ikonografisches Bild jetzt. Mowgli auf dem Bauch im Fluss und Bagheera oben drüber. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Hast du eigentlich, es gibt ja auch noch einen zweiten Dschungelbuch-Film.
Ja, gibt es, ja.
Den ich nie gesehen habe.
Habe ich auch nie gesehen. Ich habe nur mehrfach gehört, dass er ziemlich grottig sein soll.
Wir wollen nur sagen, dass es ihn gibt. Es gibt aber eine zweite Dschungelbuch-Platte, sogar eine dritte.
Ja, das stimmt.
Und die sind richtig gut. Ja, also die zweite habe ich sehr, sehr geliebt. Da geht es natürlich darum, dass Mowgli, dass Baloo und Mowgli wieder zusammenkommen. Die treffen sich im Dschungel. Dschungelbuch heißt ja nicht das Waldbuch, heißt ja das Dschungelbuch. Und dann wird Baloo gefangen genommen und Mowgli befreit ihn wieder. Und auch das ist produziert von Heinrich Riedmüller, Edgar Ott, alle sind dabei, Klaus Hafenstein ist dabei und alle sind dabei, die Originalsprecher, Jochen Kahnbach. Und das ist so eine Fortsetzung, aber als Audio. Und das kannst du dir richtig vorstellen. Heinrich Riedmüller hat neue Songs dazu geschrieben. Das fand ich toll, wenn sowas dann so fortgesetzt wird, aber nur als Audio.
Aber
so, und jetzt haben wir die Affen.
Ja.
Und bei den Affen sind auch ganz bekannte Synchronsprecher dabei. Einen erkennt man sofort, Andreas Mannkopf.
Oh ja.
Das ist der am meisten spricht und der auch sehr, sehr stark berlinert. Mhm. Wenn man drauf achtet, in diesen Synchronisationen, wird das eine oder andere mal durchaus berlinert.
Ja.
Kleiner Junge, sei gescheit, probier's mal mit Gemütlichkeit.
Ich hab's genau im Ohr.
Ist das auch drin? Ne?
Ja.
Da ist Andreas Mannkopf dabei und auch natürlich der großartige Wilfried Herbst.
Ja.
Der auch ganz viel, das sind Schauspieler, die viele halt durch Boulevard-Produktionen kennen und fantastisch. Also da muss ich auch sagen, da hat mir auch die Jean Favreau Stelle unglaublich gut gefallen. Also die Interpretation davon. Also das war ja noch viel bedrohlicher. Und
kennst du eigentlich auch den alten Dschungelbuch-Film mit Sabu, wo Sabu Mowgli
spielt? Es gab auch noch mal einen mit John Cleese und mit glaube ich noch mit anderen, mit Carrie Elves und so weiter.
Ja, genau.
Und da muss ich auch, wenn man jetzt mal guckt, weil das Bild in unserem Chat bleibt ab und zu mal so ein bisschen stehen.
Ja, das stimmt.
Wieso das Wasser gezeichnet ist und die Flüssigkeit gezeichnet ist. Die Physik der Affen, wie sie sich durch die Bäume schwingen und durch die Palmen schwingen, ist unfassbar. Die Animation ist, ich würde jetzt nicht sagen unerreicht, aber unglaublich toll. Also ich finde, es ist so flüssig und dabei siehst du die Schraffuren trotzdem, auch gerade bei Baloo, diese Streifen über den Bauch und so, das ist unfassbar schön. Wenn es hinten nach heller wird, das sind so richtig wie bei so Bildern von Caspar David Friedrich, wo einer genau gesehen hat, hinten muss der Hintergrund heller sein, vorne muss er dunkler sein. Jetzt kommt die Stelle, wo Baloo Bagheera anbrüllt, auch herrlich, nicht auf Platte gewesen.
Großer Lacher im Kino damals.
Ja. Wie er jetzt so wackelt und so. Einfach diese Effekte sind einfach, aber unglaublich effektiv.
Ja, ja. Was hältst du denn von den heutigen Disney, Gott, sind Animationsfilme inzwischen, aber sagen wir mal die letzten Disney-Zeichentrickfilme, welche waren das?
Der letzte richtige Zeichentrickfilm war ja Küss den Frosch. Der war ja richtig noch oldschool, da sind natürlich auch Computer mit im Spiel. Ich fand den sehr charming, muss ich sagen.
Mhm. Und die Animationsfilme jetzt, sagen wir mal die Eiskönigin und so Sachen?
Ja, gut, das sind natürlich, für mich sind das natürlich Disney-Filme, die ohne Pixar einfach nicht möglich sind. Und die sind mir persönlich ein bisschen zu glatt und zu sauber, aber ich bin halt auch ein alter Sack und liebe halt diese Sachen. Und das ist natürlich das Größte überhaupt, was wir jetzt gerade sehen. Klaus Hafenstein als King Louis, im Original Louis Prima, der Jazzsänger und Bobsänger. Und Klaus Hafenstein, Mitglied der Münchner Lach- und Schießgesellschaft.
Großartig.
Ein absolutes Genie und diese Dschungelstadt, wenn die Kamera auf diese Dschungelstadt, auf diese Ruinenstadt zufährt, das ist unfassbar gut. Jeder Zentimeter, Millimeter ist da einfach Augenweide, wie sagt man das? Eye Candy.
Ja, absolut, ja. Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen und ich bin gerade auch wieder. Ach, wie er ihm hier die Nase zuhält, Mowgli, damit der Mund aufgeht. Das sind so Kleinigkeiten, die so nebenbei passieren, so kleine Gags.
Vor allem, er sagt hier zwei Bananen und hält aber drei Finger hoch.
Ja.
Ne? Das ist großartig.
Ja, wie die Arme hier ausgeschlachtet werden als Gags, ne? Das ist auch super, die langen Arme.
Nein, die Physik und so weiter, das ist also, ich weiß nicht, also ich liebe das so sehr. Das ist unfassbar, diese mitten im Film ist das, glaube ich, jetzt, ne, oder?
Ja, der ist ja nicht so lang, der Film, ne?
Wir sind ja das macht ihn aber auch so gut.
Du weißt, dass er länger war eigentlich? Also es gibt eine Szene, die ist bereits als Storyboard vorhanden. Und zwar nach der Affenstadt sollte es eine Szene geben, wo ein Nashornkampf stattfindet. Und dann hat Disney wohl persönlich noch gesagt, es wäre ihm zu viel, zwei Action-Szenen direkt hintereinander. Und dann flog die eben raus. Die Nashornszene.
Ja, wie auch das Pacing des Films ist unfassbar gut. Du hast diesen Showstopper, das ist ja eine Musical-Nummer und es geht ja nur ab, What will be with a big banana, hey, ne, kommt gleich. Ne?
Das ist ja mein Lieblingslied im Film, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, nee, absolut. In dem Moment, wo er da rauskommt und ja eigentlich eine Transe ist.
Ja, auch dieser Irrsinn, das ist alles so irrsinnig und trotzdem so auf den Punkt. Ich kann es gar nicht beschreiben, das ist Hammer.
Eine Affentranse und ich wollte wirklich, dass es diese Stadt wirklich gibt. Ne? Das ist dieser alte Affe da, dieser alte Big Bang Badang Baba. Brüderchen Louis, du bist große Klasse.
Jetzt verraten wir uns Geheimnis.
Und ich kenne das komplett auswendig. Ja. Nein, und Klaus Hafenstein als besetzt, der dann später den auch bei Aristocats den Jazz-Trompeter gesprochen hat, fällt jetzt gerade der Name nicht ein. Tweeny oder.
Ja, wieso?
Und das sind natürlich, klar, hast du die Stimmen immer und immer wieder gehört. Und Klaus Hafenstein hat ja dann später im Phantasialand, ich weiß nicht, ob du das weißt, auch einen Affen gesprochen. Ich weiß nicht, ob es in der Silbermine war. Es gab so einen Disney-artigen, kein Disney-Ride, aber das Phantasialand hat ja Disneyland oft sehr, sehr oft kopiert. Mhm. Mit der Geisterritschka und mit der Silbermine und so.
Ja.
Und da gab es so einen Affen und der hatte die Stimme von Klaus Hafenstein.
Tatsächlich?
Das war natürlich ein originales Rip-Off vom Dschungelbuch.
Großartig.
Ich hoffe, Klaus Hafenstein hat da viel Geld für gekriegt.
Das hoffe ich auch,
guck mal, jetzt hast du diesen Blick von schräg oben, diese wunderbare Komposition mit dieser Säule zwischen Baloo und Bagheera. Jetzt streckt er den Hals. Prima Beat. Kannst du mit dem blöden Beat-Gobs nicht aufhören? Das wir brauchen ist Köpfchen, nicht Muskeln. Ich habe übrigens beides. Ganz, ganz
auch eine Schablone hier übrigens. Gibt es auch bei Robin Hood diese Tanzeinlage.
Bei Robin Hood, genau. Robin Hood von die Tanzeinlage von Little John.
Genau.
Ja. Ganz, ganz. Da ist er ja auch verkleidet als
ist auch als Transe, ne? Also dieses Tanzenthema zieht sich so wie ein roter Faden durch die Reitherman-Filme.
Ja, Disney war in bestimmten Sachen bestimmt sehr, sehr fortschrittlich.
Das hier fand ich als Kind immer toll. Wenn sich eine Figur wie eine andere.
Wie er diesen Leoparden, diesen Panther da macht.
Und das natürlich, der Gag mit der Tür.
Und dann, Hey, Basabbanone, Happasi, Basabbanone, Henna Badadappa, Sabadu Bede, Baba Space, Bo, Sabapa Bade, Habdu Di, Wolle Pig Banasa, Vena Bada Boy, Wolle La Basini, Sibadab Duda, Hu, 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 Wolle Ha, 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 Ra, Ra, komm her, Puppe. Und das ist das Einzige, was synchronisiert worden ist in diesem Song, in diesem Rap, in diesem Bebop-Ding, dass Baloo, der Bär, komm her, Puppe, zu einem männlichen Orang-Utan sagen.
Und das war wahrscheinlich noch irgendwie aus Versehen im Studio, weil gerade eine heiße Sekretärin vorbeiging. Es wurde zufällig aufgenommen. Komm her, Puppe. Das ist in den Filmen.
Du weißt, was er im Original sagt?
Nee.
Get mad, baby.
Echt? Das haben die mit Komm her, Puppe übersetzt.
Das ist natürlich genial übersetzt von Riedmüller. Großartig, ja.
Jetzt der Schock hier.
Jetzt der Schock.
Die Maskerade.
In einem Take Überraschung und dann wird er böse. Das ist ja Baloo der Bär. Tatsächlich, wie kommt der Kerl hierher? Baloo, nimm mich mit. Und das war das Ende der ersten Seite der Platte.
Oh, Cliffhanger.
Da gab es ein bisschen Cliffhanger und dann hast du im Hintergrund gehört, wie diese geniale Musik weitergeht, wenn er in die Kitzel.
Ja.
Und das ist ausgeblendet worden und der Joachim Kadenbach hat dann noch erzählt, was dann passiert ist. Und das ist so Slapstick, das ist
ja, natürlich.
Unfassbar.
Natürlich. Also das in einem Chaplin-Film, ohne Frage, wird das funktionieren?
Buster Keaton, Marx Brothers, Harold Lloyd, you name it. Da kommt jetzt die Stelle mit den Kindern.
Großartig.
Das ist so fantastisch.
Auch das hier ist super, wie die beiden
dann
versetzt.
Dieser Rambock, wo kommt der her?
Ja.
Wo kommt dieser Rambock her? Und dass der getauscht wurde. Also, das lief im Fernsehen manchmal so zur Weihnachtszeit in irgendwelchen, glaube ich, Peter Alexander-Sendungen und so weiter, konnte man das dann, diese Stelle immer noch mal sehen.
Oh, echt?
Da war das immer noch was Besonderes, ja. Also, okay. Das Dschungelbuch zu sehen war wirklich was.
Weil Disney-Filme waren ja im Fernsehen ganz schwer zu kriegen normalerweise, ne? Also,
ja.
Die liefen ja fast nie im deutschen Fernsehen. Ich kann mich an die Hexe und der Zauberer erinnern. Irgendwann 87, 88, da habe ich da vorgesessen und das aufgesogen. Das war auch einer meiner ersten Disney-Filme damals.
Auch Wolfgang Reitherman, auch natürlich Sherman-Brüder, ne?
Toller Film.
Auch ein sehr interessanter Film, weil es geht ja da auch um großartig, diese Lagune da, dieses mit dem Mondlicht, wie das Wasser sich bewegt, die Kamera fährt rein. Und
dieser
eigentlich
3D-Effekt,
bewegt sich gar.
Ne? Das ist auch ganz wunderbar.
Ja, das ist unglaublich toll gemacht, das kann man nicht anders sagen. Ja, Hexe und der Zauberer, was hast du gesagt, Hexe und der Zauberer oder?
Nee, Hexe und der Zauberer, ja.
Oder, genau, ich verwechsel Hexe und der Zauberer immer mit der Hexe in ihrem fliegenden Bett. Aber Hexe und der Zauberer ist natürlich auch absolut Writerman, Sherman, Bruder.
Natürlich.
Brüder und natürlich halt auch sehr, sehr stark verwandt mit Dschungelbuch und
die blauen Augen hier sind auch sehr schön.
Die Filme meiner Kindheit, also es gibt sehr viele Filme, die mich stark geprägt haben, aber ich glaube keiner so sehr wie das Dschungelbuch.
Ich muss ja sagen, dass ich Walt Disney in gewisser Weise, das ist jetzt weit zurückgegriffen, aber so ein bisschen meinen Beruf als Film- und Literaturwissenschaftler verdanke, weil ich habe meinen ersten Vortrag in der vierten Klasse über Walt Disney gehalten. Da sollten wir zu Kurzvorträge halten und alle haben über Löwen, Tiger, Elefanten, Pferde und ich habe Walt Disney gemacht. Und ich glaube, da war ich ein bisschen angefixt und habe plötzlich gemerkt, wie großartig diese ganzen Filme auch sind und so weiter.
Ja, aber gleichzeitig, es ist ja auch so, es ist ja auch heute noch so, dass du einen Film genießen willst als das, was er ist, als die Filmmagie. Du willst nicht wissen, dass das gezeichnet ist, dass die Computeranimation ist, dass es jetzt wie bei Mandalorian da diese unglaubliche LED-Leinwand gibt und so weiter. Du willst das ja vergessen, du willst ja in dem Moment sein.
Ja.
Aber gleichzeitig bist du neugierig und willst es wissen und kannst natürlich auch abstrahieren zu sagen, ja, das war halt damals so oder ne, bla, bei James Bond fährt er auf zwei Reifen rein und auf den anderen raus.
Hm.
Das kann ich heute natürlich im Kontext natürlich gutheißen, aber Disney-Filme hatten eins, die hatten diese Magie. Du bist wirklich in eine komplett andere Welt reingezogen worden und ich bin da wirklich auch echt kaum rausgekommen.
Ja,
also ich habe wirklich auch so geträumt und jetzt einfach die Entscheidung zu sagen, wir zeigen die beiden jetzt diesen Dialog.
Das ist interessant mit den
Dialog.
Träumen, wenn du das habe ich, kann ich auch bestätigen, dass ich oft, glaube ich, in Disney-Ästhetik geträumt habe als Kind.
Ja.
Das war bei mir
Achte
so.
Mal bitte jetzt darauf, dass es im Hintergrund immer heller wird. Ne, das beginnt ja in der Nacht und der Hintergrund wird immer heller, weil der Tag bricht an, das Licht geht an, jetzt ist es schon wieder ein bisschen heller und wenn die Sonne aufgegangen ist, muss die Entscheidung gefällt werden.
Mhm.
Mowgli muss ins Menschendorf.
Ja, super, großartig, ja.
Das ist grafisch absolut fantastisch gelöst. Das fängt in der Nacht an, diese Dunkelheit mit diesem Blauton, mit diesem Blaustich ist absolut fantastisch. Und jetzt wird es immer und immer heller.
Ja, das wird oft vergessen, sowas, ne? Hier wurde dran gedacht.
Ja. Und natürlich, wer die Entwicklung durchmacht in diesem Film, ist ja eigentlich nicht Mowgli. Das ist ja Baloo. Mhm. Baloo ist ja derjenige, der sich am meisten entwickelt. Die anderen sind ja mehr oder weniger fertig.
Ja.
Aber Baloo muss irgendwann mal sagen, so, ich bin jetzt nicht nur der Spaßbär, der Zirkusbär, sondern ich habe eine elterliche, eine väterliche Verantwortung und muss mich dem jetzt stellen.
Ja, er muss loslassen lernen, ne? Sozusagen. Weil Mowgli soll ja zu den Menschen gebracht werden.
Ja, jetzt kommen. Ja. Ja, genau. Und
Das ist mir jetzt zum ersten Mal, glaube ich, so. Ja, das passiert ja unterbewusst, ne? Diese Helligkeitsverschiebung.
Ganz, ganz großartig.
Ja, super.
So, jetzt ist der Punkt angekommen im Audiokommentar, wo es eine Stille gibt. Das habe ich bisher immer gehabt.
Ja, ich wollte nur den Trommelwirbel für ein ganz tolles Thema simulieren. Nämlich.
Ups, jetzt ist ja hell. Jetzt gucken sich alle um.
Jetzt pass auf, jetzt kommt nämlich der Knaller. Also, was ich jetzt sage, jetzt kommt der Knaller. Das Dschungelbuch war nämlich nicht nur einer meiner ersten Disney-Filme, sondern auch, und jetzt kommt's, das erste Panini-Album, das ich voll gekriegt habe mit Einklebebildern. Mhm. Ist das nicht großartig?
Wirklich voll gekriegt hast. Ja, das natürlich. Heißt, erstmal hast du wirklich ein Panini-Album voll gekriegt. Respekt.
Ja.
Und vor ein letztes Jahr. In Langenhagen hat mir ein Fan, ein Zuschauer namens Thomas, dieses Panini-Album geschenkt.
Ach was.
Weil er wusste, dass ich so ein Dschungelbuch-Fan bin. Es ist nicht komplett, es ist nicht voll, aber ich habe da fast geheult, einfach dieses Album in der Hand zu haben. Ich habe das Bilderbuch, ich habe nicht nur die Platte, ich habe auch das Groß. Wo die quasi nochmal aquarellmäßig nachgemalt worden sind, auch nochmal. Und das ist einfach Teil meines Lebens. Ah, Panini, echt, wie lange hast du denn dafür gesammelt?
Ich habe mir ein paar nachbestellt am Schluss. In Briefmarken musste man damals ja immer noch bezahlen, wenn man die
nachbestellt.
Schicken Sie uns 10 Umschläge mit ungefähr 20.000 Briefmarken, dann kriegen Sie 2 Bilder oder so.
nicht schlecht. Der Hammer. Nicht schlecht,
ich habe ganz viele Panini-Alben gehabt, aber das Dschungelbuch halte ich in Ehren. Das habe ich sogar noch. Die anderen sind zum Teil verschollen, weil das mir so wichtig ist.
Ja, ich zieh's mal hier eben raus. Ich habe es natürlich greifbar. Da ist es, das Dschungelbuch.
Ich habe was vorbereitet.
Ich habe es als Panini. Ja, schau mal. Das können jetzt unsere Zuschauer, glaube ich, nicht sehen. Ne? Die hören uns nur.
Die hören uns nur, zum Glück.
Aber ich
weil wir total verschwommen sind. Das ist es. Ganz großartig.
Da ist es. Und hinten ist noch ein Herz für Kinder.
Ja,
keine
genau.
Keine Ahnung, was das sollte. Der Aufkleber.
Die hatte ich auch zuhauf, diese Aufkleber.
Ja. Das sind, also da fehlen doch einige. Einige Bilder und einige Aufkleber sind auch Schepp eingeklebt, aber das ist total egal. Das ist einfach so super schön, das einfach zu haben.
Das war 80er.
Weil wir hatten ja nichts. Ich glaube, das ist, da müsste ich jetzt mal gucken, ob das 80er ist oder. Nee, die haben ja teilweise, heute steht hier überall das Datum drauf. Mittlerweile ja nicht. Ja. Jetzt kommt dieser unglaubliche Streit, der quasi das Herz bricht zwischen Baloo der Bär und Mowgli.
Ganz schlimm.
Haben wir denn schon über die rote Unterhose gesprochen? Über die rote Badehose?
Die ist uns entgangen. Sag doch mal was dazu.
Naja, also ich wollte als Kind immer so eine rote Badehose haben.
Aber plötzlich ist eine Badehose, Eben war so eine Unterhose mit Eingriff. Eine Feinripp-Unterhose.
Im Jean Favreau-Film ist das übrigens sehr, sehr schön gelöst auch, finde ich. Also da wird es ja noch erklärt, was das eigentlich ist. Und dass er das schon als Baby hatte und so. Und
die ist mitgewachsen sozusagen.
Genau. Das ist so.
Die selbstwachsende
Unterhose. Jetzt rennt er weg. Das ist diese Bernhard und Bianca-Sequenz, wo er wegrennt und so. Und stürzt und so. Das sieht man bei Penny auch, sind genau die gleichen.
Darf ich noch eine Grundschulgeschichte erzählen gerade?
Natürlich.
Es gab einen Tag, einen denkwürdigen Tag in der Grundschule, wo es mal wieder kurz vor den Ferien war und alle Lehrer hauten sich um den einzigen Fernseher, den es gab, mit Videorekorder, weil die Kinder mussten ja beschäftigt werden. Und da hatte doch tatsächlich ein Kind aus der Klasse unter mir das Dschungelbuch dabei. Und damals gab es den noch nicht. Das heißt, es muss wohl irgendwie eine Raubkopie oder sowas gewesen sein, von dem sein Vater
Ja.
Und ich war natürlich total, ey, das ist das Dschungelbuch. Und alle anderen so, ja gut, das ist halt das Dschungelbuch. Aber für mich war das so, ja, hier, das gibt es noch gar nicht, das kann man gar nicht haben und so. Und dann bin ich am nächsten Tag zu dem Jungen hin und habe gesagt, hier, das Dschungelbuch von gestern, kann ich mir den vielleicht mal ausleihen? Hat der gesagt, jo, bring ich morgen mit. Und was war am nächsten Tag? Ich konnte vor Aufregung nicht schlafen, wirklich. Ich konnte nicht einschlafen. Ja. Am nächsten Tag, ach so, nee, habe ich vergessen. Und dann am nächsten Tag, ja, bring ich morgen mit. Und dann ging das immer so weiter und ich habe es nie gekriegt.
Oh.
Und der Kerl ist heute wahrscheinlich Vorstand irgendwo bei der Deutschen Bank oder irgendwie sowas. Und ich sitze immer noch und gucke Dschungelbuch.
Jetzt guck dir mal an, wie sie da wirklich diese Bewegung von Shere Khan, wirklich ja. von so einer Hauskatze, wie er die Schultern bewegt und so.
Ja.
Das ist original von einer Hauskatze abgeguckt. Und natürlich die Einführung jetzt in dem Moment, kommt der richtige Antagonist, der richtige Böse,
ja.
gesprochen von Siegfried Schürenberg.
Großartig.
Eine unglaubliche Stimme.
Das ist
Stimme.
Die Sonntagnachmittagsstimme beim Fernsehen, irgendwelche alten Schinken.
Das
ist ganz großartig.
Ja. Und dieses Kinn, das sich da bewegt und dann natürlich nochmal der Recall, der Callback, der Elefanten nochmal. Ich hatte wirklich Angst vor ihm. Es gibt dieses Bild, das ist auch in meinem alten Dschungelbuch, ich habe mehrere, da ist dieses Bild, wo er das Feuer, diesen Strauch mit dem Feuer so vor sich
ja.
hat, vor dem Gesicht, und es sieht so aus, als ob er lacht.
Oh, das ist fies, also, ne? Das ist wirklich fies.
Das ist richtig gut, da hatte ich richtig Angst vor. Und jetzt surft der kleine Elefant auch eine großartige Idee.
Ich habe übrigens früher dieses Lied, was die Elefanten da singen, ne? Da habe ich früher immer verstanden, das ist Milli der Kultur. Bis mir mal einer gesagt, das heißt Militärkultur.
Militärkultur.
Ich dachte, das ist Milli, der Kultur. Also Milli
da
ist irgendein Typ. Milli der Kultur.
Milli der Kultur.
Jetzt
ich, sehr schön.
Das wurde erst, glaube ich, in den letzten Jahren irgendwie aufgeklärt. Bis dann habe ich das immer so verstanden.
Das ist ein ganz typischer Sherman-Song natürlich, ne? Und dieses militärische, ich habe es ja jetzt gerade gesehen, der Richard Sherman war ja Soldat auch in Deutschland, also in Frankreich, Österreich, Frankreich, in Belgien und Holland, und hat dann auch Dachau mitbefreit. Ne?
Ach echt, da war das? Ja, okay.
Und das, also diese Militärzeit hat ihn, das, also Dachau hat ihn natürlich traumatisiert, hat viele Jahre dann oder kann sein ganzes Leben damit verbracht, irgendwie zu verarbeiten. Aber dieses Militärische hat ihn doch sehr, sehr stark geprägt. Und das hört man auch in vielen Songs und natürlich in diesem Song ganz besonders.
Ja, auf jeden Fall. Also Shere Khan, hier jetzt Shere Khan, war ja bislang ein Mythos, ne? Also von dem wurde nur geredet, wir haben ihn nie gesehen. Das finde ich auch ganz großartig, dass hier der echte Bösewicht erst so spät im Film auftaucht.
Ja,
das ist ja fast der weiße Hai in gewisser Weise, ne?
Ja, so ein bisschen, ja. Und natürlich ist er charming und verführerisch.
Ja,
und,
aber er ist nicht lustig in dem Sinne. Also
eloquent und er ist nicht lustig.
Ist
na, es gibt doch diese. Na, es gibt doch die, also die, das, der Dialog mit K ist schon, wenn er den Schwanz als Klingel benutzt, das ist schon
ja,
ein
gut,
großartiger
okay.
Moment.
Ja, das stimmt, ja.
Aber als Kind hattest du Angst vor dem, natürlich.
Also mein Freund Dr. Markus Stiegelegger würde jetzt dazu sagen, Shere Khan ist ein dunkler Souverän. So ähnlich wie Hannibal Lecter. Also jemand sehr Kluges, der sich über die Normen und die Gesetze der Welt hinwegsetzt, aber das eben mit böser Absicht und so weiter.
Ja, natürlich. Und natürlich auch das Vorbild für Scar bei König der Löwen. Halt,
total, ne? Total. Ja.
Obwohl Scar da natürlich nicht drankommt, weil Scar von Anfang an einfach nur fies
und dümmer,
und böse
ist einfach
und
dümmer als
und dümmer ist und einfach durchschaubarer ist. Ne?
Ja.
Und der dunkle Souverän, das werde ich mir merken.
Ja, es ist auch, glaube ich, in mehreren Aufsätzen bereits fixiert.
Ja, der Herr Stiegelecker, der kann was. Das kann man
ja, der, ja. Aus dem wird noch was.
Ja, aus dem wird noch was. Genau.
Schöne Grüße an dieser Stelle übrigens, weil er wird den Kommentar auf jeden Fall hören.
Ja, lieben Gruß. Ja, was habe ich jetzt geguckt hier? Also Siegfried Schönberg hatten wir jetzt gehabt, Wilfried Herbst, Andreas Mannkopf, Bagheera, die ganzen Synchronsachen. Also diese Aufwertung, ich sag mal so, die Aufwertung der deutschen Synchron. Das ist natürlich, das kann man auch nicht hoch genug loben.
Ja,
einfach,
weißt du, dass Riedmüller auch Asterix erobert Rom?
Ja, natürlich.
Das
spricht ja Edgar Ott auch den Obelix.
Ja.
Für mich ist Edgar Ott ja nicht nur Baloo und Little John und Thomas O'Malley und für viele ist er natürlich Benjamin Blümchen. Mhm. Aber er war ja auch Kojak und Triton ja noch bei Ariel.
Stimmt.
Ne? Und
Mr. Halloran in Shining.
Mr. Halloran, Shining natürlich, auch unfassbar.
Ja.
Eine unglaubliche, unglaubliche Stimme.
Und ist sehr jung und, gestorben übrigens. Er war, glaube ich, gerade Anfang 60. Wenn ja. Ich glaube, er ist mit seinem Hund spazieren gegangen und hat einen Herzinfarkt bekommen oder irgend sowas in der Art. Ja. Also es ist sehr, sehr tragisch.
Unersetzbar einfach. Ja.
Ne? Wie viele dieser Stimmen?
Ja, nicht jeder ist Rolf Schuld und kann einen Sohn zeugen, der genauso spricht wie er.
Ja, ich glaube, da ist auch irgendwas stimmt da nicht. Also ich glaube, Rolf Schuld ist noch das unter
ist,
uns.
Irgendwas ist das. Ich glaube, da war Cloning oder
ja, ich glaube auch. Ja, ich glaube ja zum Beispiel auch, dass Mickey Rourke längst tot ist und der Typ, der sich jetzt als Mickey Rourke ausgibt, ist einfach irgendein Typ. Also
dieser Wasserfall, den Wasserfall sehen wir auch im Vorspann.
Oh, der ist
auch,
großartig, ja. Der Wasserfall.
Der ist natürlich absolut großartig animiert, natürlich absolut perfekt.
Da geht mir echt das Herz absolut auf, das ist wirklich ja, wunderbar.
Das ist auch diese Einsamkeit, die Mowgli jetzt hat in dem Moment, wo er auf dieser Klippe da jetzt steht. Das ist einfach Bildsprache einfach, das wird nicht erzählt, das wird gezeigt.
Ja. Absolut.
Und stellt er sich hin und sieht den Wasserfall und man weiß einfach, der ist alleine.
Also es wäre so, in den neueren Disney-Filmen würde Mowgli jetzt ein Lied singen und über den Herzschmerz und den Schmerz der Welt und so weiter. Das muss hier nicht passieren. Das ist alles in den Bildern schon vorhanden.
Ja, ja.
Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Unterschied auch.
Auch wie die Lieder gesetzt sind, das ist natürlich alles perfekt. Ne? Das ist, ich weiß gar nicht, wie man so einen Film macht oder wer dann, weißt du, dass man sagt, pass auf, unser Anspruch ist jetzt einfach, eine gute Adaption zu machen oder einen guten Disney-Film und wenn da sowas aber rauskommt, ist es einfach der perfekte Film.
Ja.
Ich kenne keinen, wer diesen Film nicht mag, der soll kacken gehen, sage ich jetzt mal ganz wissenschaftlich.
Darf man das zitieren? Ja.
Ja, bitte. Wer das Dschungelbuch nicht mag, ist ein schlechter Mensch.
Okay.
So.
Ja.
Wow.
Ich lasse das mal so stehen einfach jetzt. Ich überlege gerade, ob ich jemanden kenne, der das nicht mag. Aber ich glaube nicht.
Nein, aber wie jetzt diese Szene mit Kaa, und wir wissen, Kaa will nichts anderes als Mowgli auffressen.
Ja, ja.
Und trotzdem ist sie total lustig und so putzig. Natürlich ist sie dann Sir Hiss später bei Robin Hood.
Sir Hiss ist auch so großartig, klar. Ja.
Ist auch so fantastisch.
Peter Ustinov, ne? Als Prinz John sind auch alles.
Peter Ustinov als Prinz John auf Deutsch.
Ja, der Hammer.
Er spricht
der
auf Hammer. Deutsch sich selbst. Also, das ist, also, ne, das hat ja später nochmal Christopher Lee gemacht in Das letzte Einhorn.
Ja.
Spricht er ja auch Deutsch. Oder ich glaube, Danny DeVito hat sich beim Lorax auch selber auf Deutsch gesprochen.
Das kann sein, also, ja.
Das ist auch schon.
Aber Ustinov ist schon genial, wirklich.
Ustinov war aber einer der ganz, ganz
der
großen.
Der Akzent macht es da sogar noch komischer, den er da
hat. Bei Robin Hood. Ja, aber auch wie diese Schlange animiert ist, diese Bewegung.
Dieser Schlafzimmerblick, ne, ist großartig hier, ja.
Ja, und jetzt dieser Song ist, höre auf mich, nur aus Augen zu, vertraue mir, das wird leicht.
Vertraue mir, genau, ja.
Vertraue mir. Langsam, Freundchen, schlafe sanft, süß und fein, sollst mein Schutzengel sein. Jetzt als Turban.
Ja.
Also, sie haben wirklich alles gemacht. Das ist ein Fest der Kreativität. Jetzt sieht er sie, wie sie ihn hypnotisiert. Er schiebt den Körper und er hat sich schon diesen völlig psychedelischen. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, Ende der 60er. Psychedelia ist ganz groß.
Ja.
Die Beatles waren ganz groß, was wir ja gleich bei den Geiern auch sehen.
Ja.
Das hast du natürlich nicht. Jetzt kommt die Treppe. Achtung. Ja,
super.
Das ist auch unfassbar. Und du denkst, jetzt fällt er runter und dann ist sie schon wieder. Aber auch, ich muss auch sagen, dass mir die Kaa in dem Jon Favreau Dschungelbuch sehr gut gefallen hat. Natürlich auch Scarlett Johansson auch ganz toll.
Ist aber halt anders, ne, als hier.
Von der hatte man wirklich auch richtig Schiss auch. Die war richtig übel auch.
Ja, ja.
Und jetzt als Schaukel, ja, als Hängematte, ist es fantastisch.
Wie oft hast du den Film denn gesehen? Ich glaube, das ist eine blöde Frage immer, aber.
Ich weiß es nicht.
Sagen wir mal zweimal im Jahr. Oder so Pi mal Daumen durchschnittlich?
Bestimmt 200 Mal oder so in meinem Leben.
Also du guckst den auch regelmäßig noch nach wie vor oder hängt er dir irgendwann zum Hals raus?
Er hängt mir nicht zum Hals raus, aber ich habe ihn gestern nochmal gucken wollen, nochmal als Vorbereitung, bin aber nach 10 Minuten eingeschlafen, weil ich einfach, wahrscheinlich hat mein Unterbewusstsein
bei Kaa gedacht, wahrscheinlich, ne? Da hast du zu sehr auf die
bei
Augen
Kaa, bei Kaa habe ich eingeschlafen. Ich jetzt kommt die Stelle mit der Klingel. Achtung, Moment,
ja.
Moment, bevor wir weiterreden. Ah, er merkt was, Augenblick. Da, Ding Dong, was für ein genialer Gag. Das passt eigentlich überhaupt nicht in diese Welt, aber es ist trotzdem absolut genial.
Und es scheint ja auch wirklich eine Klingel, in der Sinn, also er guckt ja wirklich nach. Hä, nu, wer da? Weißt du, also es scheint ja auch normal zu sein, dass da mal einer bimmelt.
Ja.
Shere Khan ist auch super gezeichnet mit dem Kinn, ne? Mit diesem Vorstehen.
Ja, auch das mit das Kinn, dieses aristokratische Kinn, da wie er da liegt, das ist auch so eine Zeichnung, die ist übrigens auch nochmal hier nachgezeichnet, nochmal im Panini-Album drin, wie er da so sitzt, hier mit den verschränkten Tatzen und so. Ja, das ist. Und er holt die Krallen raus, das ist absolut fantastisch. Nein, ich glaube, ich bin einfach eingeschlafen, weil mein Unterbewusstsein mir sagt, warum guckst du den Film? Du kennst den doch, du hast den doch eh schon auf der Festplatte.
Ja.
Du musst den nicht nochmal gucken. Aber das ist wirklich ein Film, dass, wenn es mir schlecht geht oder so, oder ich krank bin, dann gucke ich mir das Dschungelbuch an und dann geht es mir besser.
Ja,
das ist so.
Das ist tatsächlich so. Das gibt auch, das wird nicht mehr abgelöst. Ne? Das bleibt so, das weiß man einfach. Also bis ins hohe Alter wird das so bleiben. Und das ist eigentlich auch eine tolle Sache, wenn man das so weiß.
Nein, und deswegen sage ich das jetzt nochmal, deswegen sind Filme, Bücher, Musik, Comedy, Humor, was auch immer, ist einfach systemrelevant. Weil es unglaublich gut ist für die Seele. Und ich glaube nicht, dass ich der Mensch wäre, der ich bin, wenn ich nicht als ganz kleiner Junge das Dschungelbuch gesehen hätte.
Ja, sicher, natürlich. Ja,
also das, ich glaube, das ist wirklich prägend.
Ja, spielst du manchmal auch so ein bisschen mit dem Gedanken, was wäre, wenn du an dem damaligen Tag was anderes vorgehabt hättest, wo das Dschungelbuch gelaufen ist? Weißt du, was wäre dann passiert? Ja, ja. Das mache ich ganz oft. Ist natürlich müßig, weil du wirst es nie erfahren. Aber es ist schon auch so ein bisschen so eine Beruhigung, dass man sagen kann, es war doch alles richtig, wie es gelaufen ist. Im Grunde war alles okay. Ne?
Ja,
und das ist toll. Und da gehört sowas natürlich dazu.
Ich habe gerade überlegt, Shere Khan singt ja gar nicht. Doch, er singt an einer Stelle. Ganz gleich in wenigen Minuten singt er an einer Stelle. Ja. Ich sag's dir gleich, wirst du wissen.
Okay.
Aber nochmal kurz die Videokassette. Also ich hatte die NTSC aus New York für teuer Geld, ich glaube $30 oder was habe ich bezahlt, aber es kam gerade raus.
Ja.
Dann kam sie zu Weihnachten in Deutschland raus. Disney-Produkte, Filme sind natürlich immer Weihnachtsprodukte, auch immer gewesen. Dann kam irgendwann die DVD und dann kam vor ein paar Jahren die Blu-ray und der Sprung von der DVD zur Blu-ray war riesig.
Ja.
Kannst du dich erinnern?
Auf jeden Fall.
Das ist unfassbar. Du hattest auch einmal das richtige Bildformat, die Farben, es war alles schärfer. Und ich habe gesagt, komm, Blu-ray brauche ich nicht. Ich habe ja die DVD. So, haha, am Arsch. Mhm. Das war richtig, richtig ein ganz weiter Schritt nach vorne.
Ohne Frage, ohne Frage. Ich würde bei Disney immer die Blu-rays, glaube ich, empfehlen. Ich war bisher nie enttäuscht.
Ja, ich habe auch, ich habe Disney Plus, aber ich habe auch jeden Disney-Film als Blu-ray.
Ja, ich auch.
Nicht alle, aber ich werde mir irgendwann mal alle zulegen.
Ja, jeden Trickfilm, einfach, ne? Also jetzt die ganzen...
Ja, einfach um alle zu haben, einfach. Ne? Das ist für mich einfach, das ist Disney gehört für mich zum Haushalt.
Ja, bei mir auch,
das gehört,
auf jeden Fall.
Gehört einfach dazu.
Ja. Ne? Und Disney, da nenne ich Pixar natürlich in einem Atemzug dabei. Also,
Pixar hat das Ganze nochmal revolutioniert, sagen wir mal so. Ne?
Ja.
Es gibt keinen schlechten Pixar-Film, es gibt nur ein paar, die nicht so gut sind.
Absolut, ja.
Also ich bin ja zum Beispiel kein Fan von Cars.
Ja,
wobei der zweite und der dritte sind nicht schlecht. Der zweite und der dritte haben eine ziemlich gute Handlung, also vor allen Dingen der dritte. Ich freue mich jetzt auch auf den neuen und ich fand nicht Beyond, wie hieß er
denn
jetzt? Onward fand ich ganz großartig, ganz toll.
Oder Coco fand ich das.
Coco, unglaublich, das oben alles.
Meisterwerk.
Also, das ist,
also da trifft wirklich das Wort Meisterwerk zu.
So inflationär. Jetzt kommen die Geier.
Die Geier, die Beatles, die drei Beatles. Die Beatles. Ist der vierte.
What are you doing? I don't know what you're doing. Also, wir haben dann wirklich natürlich auch diese Beatles-Frisur.
Ja,
sieht man ja auch. Und sie haben im amerikanischen Original auch einen ziemlichen Slang. Es ist nicht ganz Liverpool, aber für die Amerikaner reicht einfach so ein Slang. Einer der Geier ist Achim Striezel.
Ja.
Übrigens auch nochmal einer von der Lach- und Schießgesellschaft, auch ein Münchner Lach- und Schießgesellschaft, auch so ein typischer Berliner Boulevard-Schauspieler. Wenn ich Boulevard sage, meine ich das nicht abwertend, sondern ich finde, Boulevard ist eine der größten Kunst in der Theaterkultur. Ich hatte mal das Vergnügen, auch mal selber ein Boulevard-Theaterstück bei einem Stück Regie zu führen und weiß einfach, wie schwer das ist.
Ja.
Weil Comedy und Humor ist einfach viel schwerer als Drama.
Das kann man nicht oft genug betonen, weil es kommt
im
Feuilleton immer noch nicht an. ne? Um es mal so
Nein,
zu
das
sagen.
Nein, ist aber Comedy ist Timing und Timing ist schwer.
Ja.
Einer der Geier ist Achim Striezel und ich glaube, einer ist auch Gerd Dufner. Ich habe ihn aber nicht so richtig erkannt.
Das kann sein.
Ich.
Der fehlt auf jeden Fall hier in dem Film. Wenn er nicht da ist, würde er sehr fehlen.
Gerd Dufner, natürlich Gerd Dufner, die Stimme von Ernie und von Barney Geröllheimer und ja. Von Bernhard im ersten Bernhard und Bianca-Film.
Ich bin ja nur ein einfacher Hausmeister.
Ja, auch ganz fantastisch. Und da gibt es so viele Stimmen. Ich denke bei Aristocats an Brigitte Grotum als Duchess und dann ja. an alle. Und Harald Junke als Orwell
Natürlich.
Bei Bernhard und Bianca. Wie fantastisch ist das? Und Arnold Marquis als der alte Kater, als Rufus.
Ingwerhäppchen.
Sachen, die Ingwerhäppchen. Das sind natürlich irgendwie Ginger-Cookies oder so.
Ja, 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 klar.
Im Original, ne? Auch da ist auch Bernhard und Bianca auch sehr starke Verwandtschaft mit grafisch und natürlich von der Regie her und den Zeichnungen mit Dschungelbuch.
Also einer meiner liebsten Disney-Filme, da ist ja auch Pinocchio nach wie vor, muss ich sagen.
Ja.
Also ist ja der zweite gewesen.
Sehr gruselig.
Sehr gruselig zum Teil, aber so beeindruckend von der, wie es gezeichnet ist und von der ganzen technischen Umsetzung. 1942, das darf man nicht vergessen.
Und ich glaube, das war ein Flop, ne? Kann das sein?
Weil der mitten im Krieg rauskam auch, ne?
Genau, ja, ja, ja.
Ja, ja, das stimmt.
Das war nicht
Disney
so
hat
richtig.
Ja einige Flops hingelegt, das vergisst man immer. Dumbo war auch nicht so ein Erfolg. Der richtig große Erfolg stellte sich eigentlich erst wieder mit Cinderella ein. Habe ich in dieser Doku auch erfahren. Dazwischen, das war immer so ein Kampf ums Überleben. Das darf man gar nicht vergessen.
Ja, das ist halt natürlich auch der Zeit geschuldet, ne? Natürlich, klar, und sowas wie Cinderella und diese ganzen Märchensachen, die sind natürlich, waren natürlich nach dem Krieg unheimlich wichtig, natürlich auch für die Bevölkerung. Nicht umsonst wird ja Dumbo auch in 1941 zitiert.
Ja, stimmt.
Das ist
ja
der Film, der im Kino läuft.
Ja,
ne?
Richtig.
Seid zur Freundschaft bereit,
wir sind Freunde für alle Zeit.
Für alle Zeit. Bist du allein, wer kommt sofort? Großartig
und gehst du traurig durch das Land.
Wer öffnet dir dann die Tür? Deine Freunde.
Sein irres Lied.
Ja.
So irre
und Schein verloren, dein Seelenheil. Wer eilt herbei? Schnell wie ein Pfeil. Wir wollen mit aller Welt gut Freundschaft. Ehrenwort. In erster Hilfe halten wir sogar den Weltrekord. Weltrekord. Du siehst den, und da wird ausgeblendet kurz, dann spricht Joachim Kadenbach, weil er dann sagt, dass Schirkan sich nähert.
Auf der Platte, ja.
Auf der Platte, genau. Ja. Auf meiner geliebten Vinylplatte. Und ein ganz fantastisches, natürlich so ein Barbershop-Ding, hat überhaupt nichts mit den Beatles zu tun, aber auch da wieder die darf ich auch nicht vergessen, dass es unheimlich schwer ist, amerikanische, englische Songs einzudeutschen und da den Sinn nicht zu verlieren. Das war ja das Problem bei der zweiten Ariel-Fassung.
Ja.
Da haben sie ja 1:1 den Sinn versucht einzudeutschen. Und es geht ja darum, wirklich ein Text, ein Songtext, da kommt ja der Begriff kongenial rein. Das heißt, du musst was anderes daraus machen. Du musst eben den Sinn beibehalten, aber es muss mit der Metrik stimmen, es muss die Silbenzahl und so weiter, das muss ja alles stimmen. Wie er da durchs Gras schleicht, ist unfassbar.
Natürlich.
Dieser Hintergrund da auch wieder, dieses Foreboding da, das hat ja schon was von Haus auf Ascher, keine Ahnung.
Total.
Das ist dieses wunderbare Grün wird jetzt immer giftiger und dunkler und karger. Und jetzt kommen wir auf das große, auf den großen. Ja, ist es das Finale oder ist es
Wir große? Laufen darauf zu, ja, ja, ja. Jetzt kommt gleich der große Zweikampf, der ja im Buch, korrigier mich, wenn ich
der
jetzt
Endkampf.
Falsch liege, schon recht früh stattfindet, ne?
Ja, ja.
Also
ja,
Schikan
ja.
wird doch schon sehr früh...
Deine Freunde hier. Das ist der einzige Moment, wo er singt.
Ach, das
dieser,
meinst du?
Dieser Freund ist hier.
Ist das auch Schürenberg?
Bravo. Ich weiß es, ich glaube, sie haben einen Opernsänger.
Ich glaube es auch.
Ich denke mal schon. Bravo, bravo. Was für ein verzüglicher Männergesang. Ah, da ist auch mein hübsches Opfer.
Schlimm.
Ja.
Ja, da ist er da. Was hatte ich jetzt gerade gesagt?
Immer dunkler.
Ich hatte vorher was gesagt, jetzt habe ich es vergessen.
Ja. Der ist egal.
Ja, ist egal, ja.
Müssen wir nochmal machen, komm.
Gibt ja noch einen zweiten Dschungelbuch, den kennen wir ja beide noch nicht. Das wäre doch sehr lustig.
Nein, ich glaube, ich gucke den auch nicht. Also die Platte werde ich mir jetzt nochmal anhören, die Dschungelbuch 2 werde ich mir nochmal anhören, ja. Und dieses natürlich, das ist natürlich der totale Bond-Villain, ne? Jetzt gerade, ne? So, pass auf, ich gebe dir eine Chance, ich gebe dir eine sportliche Chance, sagt er, glaube ich, ne?
Ja.
Ich zähle bis 10 und dann nehme dich bloß. Und das ist wirklich dieser Jagdtrieb und...
Ja. Das ist aber schon sehr fies auch, wenn man weiß, dass es um Leben und Tod jetzt wirklich geht. Das ist nicht mehr so gemütlich wie am Anfang auf jeden Fall.
Das macht die Sache noch interessanter für mich. Na, und jetzt sucht er den Stock, das ist jetzt gleich ganz wichtig, nämlich bloß in Acht. Ja. Also das ist so spannend
gleichzeitig. Da, dieser auch, Sprung, ne? Jetzt hält er ihn fest, ja, aber dieser Sprung.
Dieser Sprung, da habe ich so
Schiss der gehabt. Ist schlimm, ja, ja. Der ist immer noch schlimm, finde ich.
Ja, 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 mit dem Geräusch und dass er Balu jetzt gleich dann noch, also später ja dann nochmal, eigentlich ist es total lustig, dieses im Kreis und jetzt dieses, da die Zähne, ja, eigentlich ganz gut, dass wir jetzt teilweise nur so Einzelbilder sehen, da kann man sich ein bisschen besser darauf konzentrieren.
Also ich sehe es in flüssiger Bewegung wahrscheinlich.
Ja, ich sehe es jetzt beißt er ihn in den Arsch, jetzt beißt er ihn in den Bärenarsch,
so ist
es. Was ja eigentlich sehr lustig ist, aber es ist gleichzeitig auch bedrohlich und es geht dir nicht, wo wir gerade beim Thema sind, es geht dir nicht am Arsch vorbei. Es ist wir reden hier von Farbe. Wir reden hier von Farbe auf irgendwelcher Folie, was wir hier gerade sehen.
Ja.
Und es ist lebendig.
Das
es ist lebendig und du glaubst, dass diese Figuren wirklich leben und Schmerz empfinden und Gefühle haben, Einsamkeit finden, traurig sind. Das ist die große Magie und das hat Disney als erster quasi auf sich genommen, das Risiko auf sich genommen. Wir machen jetzt einen abendfüllenden Zeichentrickfilm mit Schneewittchen und hat es perfektioniert. Das ist jetzt auch schlimm. Er haut ihn jetzt mit den Pranken und gleichzeitig blitzt es und donnert es. Das ist.
Ich glaube, damit hast du die Quintessenz der großen Disney-Magie gerade auf den Punkt gebracht. Mit diesem Lebendigwerden der Trickfiguren auf Folie sozusagen. Und das ist echt magisch. Das ist ja.
Und das vergisst man halt. Du vergisst es halt einfach. Ne?
Ja, ja, ja.
Auch wieder, das Feuer ist jetzt nicht ganz so toll animiert. Da muss ich sagen, das sieht ein bisschen aus wie Wasser, wie rotes Wasser. aber wenn du jetzt zum Beispiel auch daran denkst, dass Disney ja auch immer eine Firma war, die Technik nach vorne getrieben hat, also mit ganz vielen, ich glaube, bei Dornröschen war es so, dass sie zum ersten Mal in 5.1 aufgenommen haben, obwohl es, glaube ich, noch gar nicht gab. Die sind, glaube ich, nach Berlin gefahren, weil das einzige Studio war, wo man das aufnehmen konnte da. Da dieses Bild jetzt hier mit dem Feuer. Und dann natürlich, wenn jetzt Pixar reinkommt, die haben ja in jedem Film was ein neues Element gemeistert. Ne? Sei es jetzt Wasser bei Findet Nemo oder Fell bei Monster AG. Mhm. Also das ist schon unglaublich. Und mittlerweile sind die Oberflächen jetzt auch gerade bei Onward, habe ich das nochmal gesehen, oder ich habe mir gerade die Toy Story Kurzfilme nochmal angeguckt.
Ja.
Toy Story of Terror.
Toll.
Wie fantastisch der ist, was für eine großartige Hommage an den Horrorfilm. Also angefangen bei diesem schwarz-weiß Ed Wood-mäßigen Film, aber dann geht es ja wirklich dann also richtig an so Slasher, an Hitchcock auch ran. Und dann nochmal diesen Möge die Spiele beginnen, wo es um diese römischen Dinosaurier-Actionfiguren geht. Wenn du da wirklich die Oberfläche siehst und du glaubst wirklich, dass das Plastik ist. Und es ist nicht Plastik, es sind irgendwelche computerberechneten Algorithmen, die dir vorgaukeln, du siehst jetzt irgendwie was, was echt ist.
Ja.
Ne? Und das ist natürlich gerade, entschuldige, der Killer-Moment. Und du weißt natürlich, wenn du den Film einmal gesehen hast, Baloo steht wieder auf. Trotzdem bricht es dir das fucking Heart. Der Regen, die Tränen, wie er da liegt in dieser Pfütze, dass selbst die Geier, die Geier, die ja Aas fressen, das dürfen wir nicht vergessen.
Und die ihn ja kaum kennen, die haben ihn überhaupt nicht kennengelernt.
Kaum kennen ihn gerade erst.
Ja, es war einfach ein fetter Typ, der sich mit dem Tiger gekloppt hat.
Traurig sind, das ist natürlich total lustig, dass diese Geier jetzt traurig sind.
Ja, die sind ja Pendants für uns, das sind Projektionsflächen für uns einfach, ne? Die sind traurig. Aber
es ist fantastisch.
Aber Sache noch, weil du eben das sagtest mit dem, die sind für uns lebendig, man fühlt mit ihnen mit.
Ja.
Komischerweise geht das bei mir verloren, sagen wir mal, bei Realfilmen mit hohem Animationsanteil, mit CGI. Das geht bei mir tatsächlich verloren.
Beispiel?
Nehmen wir den neuen S zum Beispiel, wo so viel CGI für die Horrorelemente, das ist für mich dann ein PlayStation-Spiel, das sind Nullen und Einsen auf der Leinwand, da ist nichts Physisches mehr da. Ich gähne mich da tot. Und das ist eben was die alten Disney-Filme noch so toll rüberbringen. So dieses, die Künstlichkeit, die trotzdem zum Teil von mir wird. Und das vermisse ich sehr. Das klappt bei Herr der Ringe zum Beispiel, klappt das nach wie vor, weil die...
Ist gut gealtert,
Die CGI-Figuren werden mit Charakter aufgeladen da. Darum geht's ja auch immer, ne?
Ja, und sie haben natürlich auch, genau wie bei Jurassic Park, sie haben natürlich nur die Sachen genommen, die sie auch wirklich beherrschen.
Ja, richtig.
Ja, also das siehst du ja bei Star Wars Episode 1 bis 3, ich will da jetzt gar nicht mit anfangen, aber da siehst du natürlich, da wird eine Technik verwendet, eine Computeranimation, die noch überhaupt gar nicht beherrscht wird.
Ja.
Das Podren ist immer noch super, aber viele Sachen sehen einfach total beschissen aus. Herr der Ringe ist wirklich sehr, sehr gut gealtert und ich habe mir, weil ich im Februar noch in London war bei der Harry Potter Ausstellung, bei der Exhibition, mir danach nochmal alle Harry Potter Filme auch nochmal angeguckt und tatsächlich sind die beiden ersten schwierig, weil da natürlich da das Quidditch-Spiel, du siehst, es ist Greenscreen, es ist irgendwie noch nicht ganz so richtig toll, aber bei der Ausstellung siehst du halt auch, dass sie unheimlich viel Wert gelegt haben auf die Kostüme, auf die Masken und so weiter und das hat Bestand, das hält, das Niveau wird auch Jahre später halt noch gehalten. Das ist bei einem Zeichentrickfilm natürlich viel einfacher, weil es hier wirklich nur Zeichentrick ist und du natürlich auch Suspension of Disbelief hast und du jetzt kommt der schrecklichste Moment
im ganzen dein Trauma?
Film. Mein absolutes Trauma.
Ja.
Geh weg
da!
Weib. Lass Mowgli bitte bei seinen Freunden.
Ja, also leben. Sie zerstört ja schon ein Männerbündnis hier auch, ne? Das muss man ja ganz klar so sagen, ne?
Sie macht alles kaputt.
Natürlich,
ja.
Ohne dass sie es beabsichtigt, weil er geht ja zu ihr. Also sie macht ja erstmal gar nichts. Also.
Vor allen Dingen auch dieses, ich habe mich mal drüber lustig gemacht, sie singt ja, und ich gehe Wasser tragen, bis ich größer werde sein, bis ich Deutsch kann sprechen tun. Ne? Also das ist ja grammatikalisch eher fragwürdig, aber es passt einfach ins Reimschema.
Ja, ja.
Und hat eigentlich Riedmüller gesagt, nein, das ist so. Das machen wir jetzt so.
Ja.
Und,
sehr schön, finde ich, Mutter kocht für uns daheim.
Mutter kocht
also Mutter
für uns
ist am Herd.
Ein furchtbares patriarchalisches Weltbild, was da aufgerufen wird, mit dem wir quasi gebrainwashed worden sind.
Ja. So ist das.
Während wir da unseren Adrenochrom-Smoothie dabei trinken und
sie ist aber schon
Gehirnwellen von...
Aber sie ist schon posing hier, ne? Sie macht hier schon, ohne dass sie beobachtet... Also sie weiß ja gar nicht, dass sie beobachtet wird. Jetzt erst.
Aber das machen aber kleine Mädchen.
Machen das kleine
Mädchen. Das stelle ich gerade bei meiner Patentochter fest, die ist 4.
Okay.
Das machen die von sich aus.
Ja.
Ist sie eine Disney-Prinzessin? Was meinst du?
Sie taucht im Kanon ja nicht auf, ne?
Sie ist zu jung auch, ne?
Ja, die ist zu jung. Die ist ja gerade mal.
Das ist auch Penny. Sorry.
Das ist Penny.
Ist original. Das ist Penny. Sorry.
Ohne Frage,
sorry.
Ja.
Ganz klar, Penny.
Penny mit Lippenstift.
und roten Punkt auf. Ja. Mit so einem Sniper. Würde man sich heute fragen, warum hat die einen Sniper-Punkt auf der Stirn? Ist da noch irgendwie ein Sniper?
Boah, jetzt fliegt der gleich der Kopf in 1000 Teile weg. Wäre das schlimm.
Das wäre ein komplett anderes Ende.
Großartig.
Das gibt's, du, ich sag dir was, das gibt's bestimmt irgendwo auf YouTube.
Hundertprozentig.
Ja, jetzt ist dieser große Abschied und wir sind schon am Ende.
Hebt mir den Handschuh auf, bitte.
Ein Film, der wie im Flug vergeht, das war doch garantiert Absicht. Wahrscheinlich.
Ich gehe davon aus. Ja. Tja.
Aber warum ist Bagheera jetzt ein Junge und kein Mädchen? Warum? Hatten die Angst vor einer starken weiblichen
Vielleicht
Figur?
Wegen des Männerbündnisses, was jetzt quasi zerbricht durch das Mädel?
Ja, kann sein. Ja.
Man
weiß
kann
es
man
nicht
sagen. K ist ja hier auch eher männlich, ne? Und
K ist stimmt. K ist im Trickfilm männlich, aber oder sehr, sehr genderfluid,
ja,
kann man sagen.
Ja, ja.
Was sie ja auch quasi durch ihre Physiognomie eigentlich auch
ist. Ja,
ein
das stimmt.
Ist.
Ja, ja.
K, die Schlange. Ne? Und im Favreau-Film ist es wirklich eindeutig eine Frau.
Eindeutig.
Also weiblicher als Scarlett Johanssons Stimme geht nicht.
Boah, ich bin
das
hier
war
grade,
auf Deutsch, glaube ich.
Entschuldigung, aber ich bin hier gerade echt ein bisschen.
Jessica Schwarz war das, glaube ich.
Ein bisschen angefixt von der Verführungskraft dieser Zeichentrickfigur. Das klappt ja manchmal. Ich stehe ja auch sehr auf den Verführerblick von Nala aus König der Löwen. Ich oute mich jetzt hier.
Oh ja, hab ich auch. Ja, welche Zeichentrickfigur findet man? Jetzt ist es natürlich ein kleines Mädchen, da muss man jetzt natürlich ein bisschen aufpassen.
Ja.
Aber wir waren ja auch kleine Jungen, als wir den Film zum ersten Mal gesehen haben. Insofern geht das in Ordnung. Ja, und das ist dieser herzbrechende Schluss.
Das ist schon traurig.
Und dann ist der Film jetzt auch gleich vorbei übrigens.
Der ist einfach vorbei.
Es gibt keine Credits.
Nein.
Es gibt keine Credits. Die ganzen Credits haben wir vorher gesehen. Welche Disney-Prinzessin ist denn dein größter Crush, Kai, bevor wir jetzt hier
Ich müsste mich wahrscheinlich zwischen Ariel und Jasmin vielleicht entscheiden.
Ah ja, Ariel
mit Beinen, bitte.
Ariel, vor allem, wenn man die Original, ich glaube, Jodie Comer heißt sie, glaube ich, die Originalvorlage für Ariel, wenn man denkt, so, die kann ja gar nicht so aussehen, die hat doch, keine Frau hat so eine Hüfte,
ja.
Die beiden Kumpels verschwinden im Dschungel, wunderbar.
Ja, eine Rückfahrt.
Aber es gibt wirklich eine Original-Ariel dafür. Ja, ich meine, meine Lieblings-Disney-Prinzessin ist nach wie vor Jessica Rabbit.
Ja, ja. Ja, ich gebe dir recht.
Nein, Ariel. Es ist Ariel.
Ach, sind einige ganz apart, sagen wir es mal so.
Und die Sonne geht unter. Und wir blenden aus und der Film ist zu Ende.
Ja. Ein tolles
Wiedererlebnis. Und nichts war wieder so. Nichts war, wie es vorher war.
Auch bei uns
beiden.
Danke. Ja.
Danke, Disney. Danke, Wolfgang Reitermann. Danke, lieber Kai, für diese Einladung.
Ja, gerne. Schön, dass du Zeit hattest.
Es geht ja ratzfatz, ne?
Ja. Aber war toll, den Film nochmal zu sehen. Wirklich ohne Frage.
Ja.
Ich hoffe, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen hatten auch etwas Spaß und Freude und vielleicht auch einen gewissen Lerneffekt, den darf man ja auch nicht vernachlässigen.
Vielleicht einen gewissen Mehrwert.
Einen gewissen Mehrwert, das wäre doch schon mal ein Anfang. Ne? Also wir steigern uns. Bei Time Bandits hatten wir, glaube ich, nicht so einen Mehrwert, um ganz ehrlich zu sein. Da haben wir nur rumgenördet, glaube ich. Aber
Und wir haben Ian Holm so hart abgefeiert und jetzt ist er gerade gestorben.
Ja. Genau.
Und auch wieder, ne, Ian Holm mit der Stimme von Rolf Schulz, das sind so Sachen, die vergisst du nicht. Wenn so Sachen zusammenkommen, die perfekt sind, wenn das Bild, der Ton, die Musik, die Synchronisation eine Perfektion ergeben, dann ist es, dann finde ich, ist es die höchste Kunst.
Ja, da gebe ich dir recht. Das ist vielleicht ein gutes Schlusswort, ein Wort zum Sonntag sozusagen.
Die höchste Kunst,
ja.
Das Dschungelbuch.
In diesem Sinne würde ich sagen, vielleicht
mein Lieber,
hören
bald.
Wir uns noch mal wieder.
Sehr gerne.
Aber Hennes, legt noch nicht auf. Ich sage das nur zu den Zuschauern jetzt, zu den Zuhörern. Ich möchte mich noch richtig bei dir verabschieden gleich.
Okay.
Weil wir nehmen ja noch auf.
Wir nehmen noch auf.
Wir sind noch on air.
Auf jeden Fall sage ich nochmal danke bei allen.
Noch nicht rülpsen, bitte.
So. Noch nicht.
Gleich erst. So, also in diesem
Sinne. Mein
Lieber. Ne? Liebe Zuhörerinnen.
Probiert's mal mit Gemütlichkeit. Denkt an Balu.
Ja, genau.
Egal wie scheiße die Zeiten sind, probiert's mal mit Gemütlichkeit. Mit Ruhe und Gemütlichkeit.
Ja.
Und wirf doch deine Sorgen über Bord. Denn wenn du stets gemütlich bist und etwas appetitlich ist, dann nimm es dir und.
Egal von welchem Fleck. Also Diebstahl eigentlich, aber egal.
Absolut.
Ja. Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.